Schalimar, der Narr von Salman Rushdie. Ein Epos zwischen Kaschmir und Kalifornien. Gelesen von Gerd Heidenreich. Ein Hörbuch-Podcast von Bayern 2. Teil 6.
Mit Tränen im Blick lief er den von Kiefern bestandenen Hügel hinab, als er von Schirmal herüber Explosionen hörte und sich den Rest denken konnte. Das vereinfachte die Dinge gewissermaßen. Er war die rechte Hand des eisernen Mullah und sein Fernmeldeoffizier gewesen. Aber die beiden Männer sahen sich seit einer Weile nicht mehr in die Augen. Schalimar dem Narren hatten die Selbstmordattentäter der Fedayeen nie behagt. Er hielt ihren Einsatz für eine unmännliche Art der Kriegsführung. Aber Bulbul Fak war zunehmend von ihrem taktischen Wert überzeugt und verlegte sich immer stärker von militärischen Stoßtruppunternehmen des Typs Eisernes Kommando auf das Rekrutieren und Trainieren von Fedayeen-Aktivisten. Schalimar der Narr fand es erniedrigend, Jungen und sogar Mädchen aufspüren zu sollen, die bereit waren, sich in die Luft zu sprengen. Und hatte daher beschlossen, sich vom eisernen Mullah zu trennen, sobald sich eine Möglichkeit dazu ergab, die nicht dazu führen würde, dass man ihn wegen Fahnenflucht exekutierte. Die Explosionen in Schirmal lösten das Problem. Jetzt hielt ihn nichts mehr in Kaschmir. Und da nun auch das letzte Hindernis beseitigt worden war, wurde es für ihn Zeit zur Flucht. Danach hörte die reale Welt auf, für Schalimar den Narren zu existieren. Er betrat die Schattenwelt derer, die auf der Flucht sind. In dieser Schattenwelt gab es Geschäftsanzüge und Linienflüge, und wie ein Paket wurde er von Hand zu Hand weitergereicht. Einmal hielt er sich in Kuala Lumpur auf, aber das war nur ein Flughafen, ein Hotelzimmer und dann wieder ein Flughafen. Am anderen Ende der Schattenflucht gab es Ortsnamen, die ihm so gut wie gar nichts sagten. Zamboanga, Lamitan, Maluso, Isabella. Mehrmals hielt er sich auf Schiffen auf. Nachdem er ein weiteres Mal in die Schattenwelt eingetaucht war, nach einigen Flügen, einer kanadischen Grenzüberquerung mit Helikoptershuttle von Vancouver nach Seattle, einer Busfahrt in Richtung Süden, nach einem seltsamen Treffen im Restaurant am Sunset and Highland Boulevard mit seinem Kontaktmann, einem philippinischen Gentleman mit angeklatschtem Haar und seidenem Smoking-Jackett, nach einer Nacht in einer City-Absteige gegenüber vom Million-Dollar-Hotel, stand er im Geschäftsanzug vor dem hohen Tor auf dem Mulholland Drive und sprach die Sesam-öffne-dich-Worte in die Gegensprechanlage. »Ich bin hier für Botschafter Max«, und ich heiße Schalimar der Narr. Nein, Sir, nichts verkaufen. Ich nicht verstehe, Sir. Sie bitte Botschafter Max sagen, Sir, Sie warten, Sir, bitte, Sir. Am zweiten Tag wieder diese namenlose Stimme. Feindselig, reserviert, abfällig. Die Stimme der Sicherheit, die kein Risiko einging, die vom schlimmsten Fall ausging, die Maßnahmen ergriff. Am dritten Tag liefen Hunde auf der anderen Torseite. Sir, sagte er, keine Hunde, bitte. Ich Botschafter Max bekannt. Kein Ärger, Sir, bitte. Sie nur seiner Exzellenz Bescheid sagen und ich warte hier, bis ihm beliebt. Er schlief im groben Gras am Straßenrand, außer Sichtweite der Patrouille fahrenden Streifenwagen. Er war in vielerlei Dingen ausgebildet worden. Er hätte die Hunde beim Kiefer packen und ihnen den Schädel auseinanderreißen können. Er hätte sich der Sicherheitsstimme stellen und dem Kerl noch ein paar Tricks zeigen können. Hätte ihn zwingen können, sich wie ein Hund auf den Rücken zu rollen, hätte ihn toter Hund spielen lassen können. Es war eine hündische Stimme, und ihr Besitzer konnte wie ein Hund getötet werden. Doch er beherrschte sich, war unterwürfig, gefügig, sanftmütig. Als der Bentley des Botschafters am vierten Tag das Tor passierte, erhob sich Schalimar der Narr. Sicherheitskräfte zielten mit ihren Waffen auf ihn, aber Schalimar hielt einen wollenen Kaschmiri-Hut in der Hand, den Kopf gesenkt und gab sich ehrerbietig und bekümmert. Das Wagenfenster wurde herabgefahren und da war das Ziel. Botschafter Max. Alt geworden. Doch immer noch der Mann, den er wollte, seine Beute. Man kann die Beute auf vielerlei Weisen jagen. Manchmal geht man verschlagen vor. »Wer bist du?« fragte der Botschafter. »Warum kommst du immer wieder her?« »Sir«, sagte er, »ich heiße Shalimar der Narr, und in Kaschmir einmal, da haben Sie meine Frau gekannt. Sie hat für Sie getanzt, Anarkali.« »Ja, Sir, Shalimar, ja, Sir, Boni, meine Frau.« »Nein, Sir, ich will keinen Ärger machen. Was geschehen ist, ist geschehen. Nein, Sir, leider ist sie von uns gegangen. Ja, Sir, schon vor einer ganzen Weile. Traurig, Sir, wirklich traurig. Leben ist kurz und voller Kummer.« »Ja, Sir, danke der Nachfrage. Ich freue mich, im freien Land der Tapferen zu sein. Nur brauche ich Arbeit. Darum, um Ihretwillen, ich bitte Sie, Sir. Wenn Ihnen möglich, Sir, der Liebe wegen. Gott segne Sie, Sir. Ich werde nicht enttäuschen.« »Komm morgen wieder«, sagte der Botschafter. »Dann unterhalten wir uns.« Er senkte den Kopf und der Wagen fuhr davon. Am fünften Tag klingelte er wieder. »Ich bin hier für Botschafter Max und ich heiße Shalimar der Narr.« Das Tor ging auf. Er war mehr als nur ein Chauffeur. Er war Kammerdiener, Leibdiener, Schatten des Botschafters. Seine Dienstwilligkeit kannte keine Grenzen. Er wollte den Botschafter an sich ziehen, wollte ihm so nah sein wie ein Liebhaber. Er wollte sein wahres Gesicht kennen, seine Stärken und Schwächen, seine geheimen Träume. Wollte so genau wie möglich das Leben kennen, das er mit größter Brutalität auszulöschen gedachte. Er kannte keine Eile. Er hatte Zeit. Dann kam Indias Geburtstag und der Botschafter schickte ihn mit Blumen zu ihrem Apartment. Als er sie sah, als diese grünen Augen ihn durchbohrten, zitterte er. Die Blumen bebten in seinen Händen und mit amüsiertem Lächeln nahm ihm India rasch den Strauß ab. Im Fahrstuhl konnte er kaum den Blick von ihr wenden, bis sie sah, dass er sie anstarrte, und dann zwang er sich, zu Boden zu schauen. Sie redete ihn an. Sein Herz raste. Die Stimme war unglaublich. Oberflächlich klang sie wie die Stimme des Botschafters, doch unter den englischen Worten hörte er eine ihm bekannte Stimme. »Er stamme aus Kaschmir«, sagte er, beantwortete ihre Frage. Er ließ sein Englisch möglichst schlecht klingen, damit erst gar kein Gespräch aufkam. Er konnte sich nicht mit ihr unterhalten. Er kriegte kaum ein Wort heraus. Er wollte sie anfassen. Er wusste nicht, was er wollte. Sie ließ ihr Haar herab und Tränen traten ihm in die Augen. Er sah sie mit ihrem Vater fortfahren und konnte nichts anderes denken, als dass sie am Leben war. Er wusste nicht, was er wollte. Sie lebte jetzt in Amerika und durch irgendein Wunder war sie wieder 24 und musterte ihn spöttisch mit ihren smaragdfarbenen Augen. Sie war dieselbe und nicht dieselbe, doch war sie immer noch am Leben. Er hatte Boni davor gewarnt, ihn zu verlassen. Vor langer Zeit hatte er ihr auf der Wiese von Kelmark versprochen, »Ich werde dir nie verzeihen und mich rächen. Ich bringe dich um. Und wenn du von einem anderen Mann Kinder bekommst, töte ich auch die Kinder.« Hier war dieses Kind. Das Kind, das sie bis zuletzt vor ihm verborgen hatte. Die Tochter, mit der die Mutter wiedergeboren worden war. Wie schön sie war. Er würde sie lieben, wenn er noch gewusst hätte, wie man liebte. Doch das hatte er vergessen. Er wusste nur noch, wie man jemanden abschlachtete. Ich töte auch die Kinder. »Was ist Gerechtigkeit?« riefen die alten Frauen im Chor, die zahnlosen alten Damen aus Kroatien, Georgien, Usbekistan, die Witwen in dunklen Soutanen, die langsam schwankten mit Olga, Wolga, der Hauswartsfrau, die sie nackt anführte, die ihre Hüften schwang, den knolligen weißen Leib wie eine riesige geschälte Kartoffelwand. »Es gibt keine Gerechtigkeit«, jammerten die Frauen. »Die Ehemänner sterben, Kinder verlassen uns, die Väter werden ermordet. Es gibt keine Gerechtigkeit, nur Rache.« Wo blieb die Gerechtigkeit? Sollte ihr nicht Gerechtigkeit verschafft werden? Wo blieben die Truppen der Justiz, wo die Liga der Gerechten, die Justice League? Warum stürzten keine Superhelden aus dem Himmel, um den Mörder ihres Vaters vor Gericht zu bringen? Aber eigentlich wollte sie die Justice League gar nicht, diese Superguten in ihren komischen Anzügen. Sie wollte die Liga der Rächer, wollte böse Superhelden, harte Kerle, die den Killer nicht bloß den Behörden übergaben, sondern ihn gern selbst töteten, ihn wie einen Hund abknallten, ihn gar selbst wie Hunde in blutige Stücke rissen, ihm das Leben nahmen, langsam und unter großen Schmerzen. Sie wollte, dass Racheengel, Todesengel und die Verdammten ihr zu Hilfe eilten. Blut schrie nach Blut. Und sie wollte die alten Furien kreischend vom Himmel herabsteigen sehen, auf dass sie der ruhelosen Seele ihres Vaters Frieden gewährten. Sie wusste nicht, was sie wollte. Sie war randvoll mit Todesgedanken. Nach einer Weile, einer Woche, einem Jahrzehnt, griff sie nach ihrem goldenen Bogen, fuhr zum Elysian Park und ließ Stunde um Stunde die Pfeile auf ihr Ziel niederregnen. Sie öffnete den kleinen Wandschrank, in dem sie ihre Schusswaffen aufbewahrte, und fuhr mit dem DeLorean, dem letzten absurden Geschenk ihres Vaters, übers Wochenende in die Wüste zu Saltzmans Schießstand. Sie umwickelte sich die Hände und buchte Ringzeit bei Jimmy Fish, und die übrigen Boxer schauten ihr mit jenem achtungsvollen Respekt zu, der jenen Zustand, die den numinosen Mantel der Tragödie trugen, mit jener religiösen Verehrung, die jenen gebührte, deren Bild im Fernsehen und in der Zeitschrift People gezeigt worden war. Sie sahen aus wie die Bürger von Mykene, die ihre vor Kummer irre gewordene Königin musterten, nachdem deren Tochter Iphigenie geopfert worden war, von Agamemnon den Göttern dargeboten, um günstigen Wind zu erflehen, der die Flotte nach Troja blasen sollte. Sie kam sich vor wie Klytämnestra, kalt, geduldig, zu allem fähig. Ihre Pfeile zischten mitten ins Ziel. Die Schüsse mit der Handfeuerwaffe, nie von höchster Qualität, immer ein bisschen weit ab, wurden genauer. In Fischs Boxring befahl sie dem Ausbilder, Handschuhe anzuziehen, die Pads hinzulegen, die er in Händen hielt, die flachen Pads, die sie treffen sollte, ohne dass je Gefahr bestand, sie könnte zurückgeschlagen werden. »So ein Blödsinn«, sagte sie. »Sie komme nicht mehr zum Üben her. Sie sei zum Kämpfen hier.« Weltweit trauerte man um den ermordeten Botschafter Maximilian Ophüls. Die französische Regierung beklagte offiziell den Verlust eines der letzten Helden der Résistance. Und die französische Presse gab begeistert noch einmal die Geschichte von der Flucht mit dem Bugatti Racer zum Besten. Indiens zerstrittene Führung einte sich in ihrer Lobrede auf Max als einen wahren Freund des Landes, der einer ehrbaren indopakistanischen Détente verpflichtet gewesen sei. Und jener Skandal, mit dem seine Zeit als Botschafter geendet hatte, wurde kaum erwähnt. Das Weiße Haus und selbst der amerikanische Geheimdienst zollten Hochachtung. Wie der unsichtbare Mann im Film war Max erst im Tod wieder in voller Größe zu sehen. Und die Geheimhaltung so mancher Details seines Lebens wurde aufgehoben. Die üppigen Nachrufe und überbordenden Lobeshymnen verrieten, wie lang er seinem Land im Herzen der unsichtbaren Welt während seiner letzten geheimen Karriere als Spion im Nahen Osten, den Golfstaaten, Zentralamerika, Afrika und Afghanistan gedient hatte. 3 Jahre nach dem schimpflichen Ende seiner Amtszeit in Neu-Delhi nahm man an, er habe für seine Sünde genügend gebüßt und sei durch den vorübergehenden Entzug aller Macht so weit reingewaschen, dass man ihm Gelegenheit bieten dürfe, seinem Land in neuer Funktion zu dienen. Der Posten eines Chefs der Terrorbekämpfung, den Max gleichsam alterslos innehatte, und dies länger als irgendjemand vor ihm, zudem unter diversen Regierungen, verlieh ihm den Rang eines Botschafters. Doch wurde seine Arbeit in der Öffentlichkeit mit keinem Wort erwähnt. Der Mann, der diesen Job erledigte, durfte nie genannt werden. Über seine Reisen berichtete keine Zeitschrift. Wie ein Schatten huschte er über den Globus, und seine Anwesenheit war allein durch die Auswirkung auf andere Menschen zu erahnen. India Ophüls hatte geglaubt, ihrem Vater in den letzten Jahren nahe gewesen zu sein, musste nun aber von einem Max erfahren, über den der Max, den sie kannte, nie auch nur ein Wort verloren hatte. Max, der heimliche Diener der geopolitischen Interessen Amerikas. Ihr Vater hat seinem Land in einigen Krisengebieten gedient. Er ist für Amerika durch ziemlich schmutziges Wasser geschwommen. Der unsichtbare Max, an dessen unsichtbaren Händen durchaus, wenn nicht gar mit hoher Wahrscheinlichkeit, ganz gewiss, nicht wahr, ein bisschen vom sichtbaren und unsichtbaren Blut dieser Welt kleben musste. War dies also Gerechtigkeit? Weinte sie, die ihren dahingeschlachteten Vater betrauerte, um einen Schuldigen? War Shalimar der Attentäter, der Arm der Gerechtigkeit, der von einem unsichtbaren Gericht ernannte Vollstrecker? Schwang er sein Schwert zurecht? War Max Gerechtigkeit widerfahren, war ein Urteil vollstreckt, eine Antwort auf seine unbekannten, ungenannten, ungesehenen Verbrechen der Macht gegeben worden, da Blut nach Blut verlangte, Auge um Auge? Und wie viele Augen hatte ihr Vater durch direkte oder indirekte Tat heimlich ausgestochen? Eines? 100? 10.000? 100.000? Wie viele Leichentrophäen zierten wie Hirschgeweihe insgeheim seine verborgenen Wände? Die Worte richtig und falsch begannen zu zerbröseln, ihre Bedeutung zu verlieren. Und es war, als würde Max noch einmal ermordet, von den Stimmen erschlagen, die ihn lobten, als löschten sie den Max aus, den Inja kannte, und ersetzten ihn durch diesen anderen Max, den fremden, den geklonten Max, der durch die heißesten Wüsten dieser Welt wanderte, teils Waffenhändler, teils Königsmacher, teils selbst Terrorist, der mit der Zukunft dealte, der einzigen Währung, die wichtiger war als der Dollar. Max, ihr unbekannter Vater, der unsichtbare Roboterdiener der anmaßenden, amoralischen Macht seines zweiten Heimatlandes. Ihre Telefone klingelten, aber sie ging nicht ran. Ihr Türsummer summte, aber sie reagierte nicht. Ihre Freunde waren besorgt, sie hinterließen auf dem Anrufbeantworter bange Fragen. Sie riefen ihre Sorge von der Straße zu ihrem Balkon hinauf: »Komm schon, Inja, lass uns rein, du machst uns Angst.« Doch ihre Abwehr war unüberwindbar. Denn ihre Abwehr waren Olga Wolga und die beiden Polizeibeamten, die in 2-Stunden-Schichten auf ihrem Flur Wache standen. Keine Besucher, hatte sie ihnen gesagt. Und damit die zunehmend verärgerten Freunde aus ihrer Nähe verdrängt. Der Mörder ihres Vaters war der Mann ihrer Mutter gewesen. Diese eine, ungeheure, alles erklärende, niederschmetternde Tatsache hatte die Untersuchung erbracht. Das Verbrechen, das erst politisch schien, erwies sich als persönliche Angelegenheit, sofern heutzutage irgendwas noch bloß persönlich war. Bei dem Attentäter handelte es sich um einen Profi, doch die Folgen der Entscheidungen US-amerikanischer Politik in Südasien und deren Echo in den labyrinthischen Kammern paranoider Dschihadi-Hirne, diese und andere geopolitische Variablen verloren für die Analyse an Bedeutung und konnten mit hoher Wahrscheinlichkeit aus der Gleichung getilgt werden. Die Lage hatte sich vereinfacht, wurde zu einem vertrauten Bild, der gehörnte und nun gerechte Gatte, der den schändlichen und nun fast enthaupteten Schürzenjäger ein letztes Mal umarmte. »Ich bin hier für Botschafter Max und ich heiße Shalimar der Narr.« Dieser Satz, mit dem der Mörder sich vorgestellt und sein Opfer benannt hatte, war von einem der Sicherheitsleute am Mulholland Drive der Polizei mitgeteilt worden und irgendwie in die Zeitungen gelangt. India hatte lange darüber gegrübelt und versucht, seine Geheimnisse zu enträtseln. Shalimar der Narr? Was sollte das bedeuten? Er war der Mann ihrer Mutter. Was fing sie an mit solch mächtigem Wissen? Sie begriff nun, auf was er an jenem ersten Tag gestarrt hatte, an ihrem Geburtstag, denn er hatte in ihr gesehen, was sie nicht sehen konnte, was ihre Überlebensinstinkte, die ureigenen Abwehrmechanismen ihrem Blick verwehrten. Er hatte ihre Mutter in ihr erkannt. Und nun hörte die Mutter in ihr seinen stummen, wahnsinnigen Schrei. Sie ging ins Schlafzimmer, zog sich aus, musterte ihren Körper in den Spiegelschranktüren, kniete sich auf das Bett, beugte sich vor und versuchte an ihrer unbekleideten Figur zu entdecken, was er in ihr gesehen hatte, als sie vollständig angezogen gewesen war. Strengte sich an, über das Echo ihres Vaters hinauszuschauen und jene Frau zu finden, die sie noch nie gesehen hatte. Allmählich nahm vor ihrem geistigen Auge das Gesicht ihrer Mutter Gestalt an, verschwommen, unscharf, vage, immerhin etwas, ein Geschenk des Mörders. Er hatte ihr den Vater genommen und dafür die Mutter gegeben. Ihr Wunsch, den Mörder zu verstehen, hatte gegen rachsüchtigere Wünsche gekämpft. Ein Teil von ihr glaubte, dass die Tat, die Leben nahm, nie trivial war, immer profund. Wollte dies auch selbst in einem Zeitalter endlosen Gemetzels noch glauben, einem primitiven Zeitalter, in dem so hart erkämpfte Ideen wie die Souveränität des Individuums und die Unverletzlichkeit des Lebens unter Leichenhaufen verendeten, begraben unter den Lügen der Kriegsherren und Priester. Und dieser Teil wollte das Warum vollständig kennen. Nicht um die Tat zu entschuldigen, sondern um sie wenigstens zu verstehen. Um die andere zu begreifen, die mit solcher Endgültigkeit ihre Lebensumstände geändert hatte. Denn für einen möglicherweise größeren Teil in ihr war das Wissen darum, dass die Erinnerung an ihren Vater in Blut endete, alles, was sie meinte, wissen zu müssen. Was war Gerechtigkeit? Er hatte für sie keine Antworten. Er war unfertig, widersprüchlich. Sturm umtost, er war gejagtes Wild, hauste wie ein Kojote, wie ein Hund in einer Schlucht. Er verhungerte und verdurstete, er war Blut und Gift. »Ist meine Mutter auch da?« fragte sie ihn immer und immer wieder. »Wo ist sie? Wenn sie dich geschickt hat, muss sie mir ins Gesicht schauen. Das hier ist nicht vorbei, ich bin noch da. Mit mir wirst du rechnen müssen. Ich ziehe dich zur Verantwortung. Blut verlangt Blut. Früher oder später musst du dich mir stellen.« Dann weinte sie, barg das Gesicht in den Kissen und weinte die ersten Tränen seit dem Tod ihres Vaters. Weinte ununterbrochen 3 Stunden und 17 Minuten lang und fiel dann in einen tiefen Schlaf, aus dem sie erst 15¼ Stunden später durch Olga Semjonowa geweckt wurde, die mit dem Hauptschlüssel in die Wohnung gekommen war, begleitet von einem Gespenst aus der Vergangenheit. Massenchöre hatten sie in ihren Träumen umringt. Doch machten ihr die Träume keine Angst mehr, sie waren unterhaltsam. Und India Ophüls genoss sie wie Kinofilme, die sie vergaß, sobald sie aufwachte. Sie brauchte keine Albträume mehr. Die Welt war ihr Albtraum genug. Der Sultanenchor der geschwätzigen alten Frauen umkreiste sie im Uhrzeigersinn. Leise klagend, »Ach, die verwaiste Prinzessin, was wird sie nun tun? Ist ein wenig Meschugge, glauben wir. Und hat sie noch so viel Geld auf der Welt, kann sie sich nicht kaufen, was sie verlor. Sie ist wie wir, auch nur ein Mensch, damit muss sie sich abfinden, muss zurück auf den Boden der Tatsachen. Wir fürchten, sie plant schreckliche Rache. Doch hab Acht, Prinzessin, hab Acht. Dieser Kerl ist ein böser Kerl, einer der übelsten Sorte, und du bist nicht mal im Business, kannst nicht gegen ihn kämpfen, bist Kai Corleone.« Um den ersten Kreis, den Chor der Witwen, sah sie einen zweiten Kreis, der sich gegen den Uhrzeigersinn drehte. Die schlaffen, unglückseligen Leiber der schmierbäuchigen Polizeibeamten. Die hartleibige Chippendale-Elite war verschwunden und hatte diese Männer mittleren Alters, diese Tonys und Elvise, zurückgelassen.
»Die Schlinge zieht sich zu, Ma'am«, sangen sie, »einwandfrei identifiziert auf dem Ventura Boulevard. Seine Tage sind gezählt, Duba-Duba-Du. 100%ig erkannt in einem Computerladen am Pico Boulevard. Er ist auf der Flucht, Ma'am. Aber verstecken kann er sich vor uns nicht. Stadtstreicher in Nichols Canyon gesichtet, Stadtstreicher in Woodrow Wilson gesichtet, Stadtstreicher auf dem Cielo Drive gesichtet, Duba-Duba-Du. Ist nur eine Frage der Zeit.« Und wieder ertönten die Stimmen der Sultane-Frauen. »Gerechtigkeit wäre bedeutungslos ohne Ungerechtigkeit«, hoben sie an und sangen dann, »Gerechtigkeit heißt Streit, der Krieg ist der Vater aller Dinge.« Die Frau war gekommen, um ein Geständnis abzulegen. Ein Vierteljahrhundert hatte sie die Last erduldet, hatte sie ein Leben lang aufrecht getragen, um erst im Alter von ihr gebeugt zu werden. Die Bürde, die Jahre, die Einsamkeit hatten ihren Leib zu einem Fragezeichen verformt. Sie war nicht mehr wichtig, dachte Inya, sie besaß keine Macht mehr. Sie war mit leeren Händen aus dem Haus der Macht gekommen. Der Schatz war ihr von den fliegenden Vogelmännern entrissen worden, und von den Menschen auf der Straße wurde sie verhöhnt. Warum war sie gekommen? Es war nicht nötig, ihr Beileid persönlich entgegenzunehmen. »Sie sei gekommen, um der Polizei bei ihren Ermittlungen zu helfen«, sagte sie und klang wie eine Aktrice in den alten Tagen des Schwarz-Weiß-Fernsehens. »Hier sind keine Polizisten«, sagte India. »Also ist auch niemand da, dem du helfen könntest.« Die Frau öffnete ihre Handtasche, holte ein Foto heraus und warf es ihr auf das Bett. »Was hat es mich gekostet, dass nichts davon in den Zeitungen erscheint? Ha, du hast ja keine Ahnung!« Und rasch redete sie weiter, nur um es loszuwerden, das Geständnis der Lüge. »Sie ist nicht gestorben. Sie hat dich mir gegeben und ist zurück nach Kaschmir. Ich habe ihr ein Flugzeug besorgt und ein Auto, hab sie dorthin geschickt, wohin sie wollte, und hab nie wieder von ihr gehört. Sie hätte also ebenso gut tot sein können, aber eigentlich ist sie gar nicht gestorben.« »Der Name des Dorfes? Des Dorfes ihrer Mutter? Das Dorf der fahrenden Schauspieler? Das Dorf von Shalimar dem Narren? Hörst du mich?« Nein, India hörte nicht zu. Sie hörte Worte, aber das Bild fesselte ihre ganze Aufmerksamkeit. Ihr Vater war tot, aber ihre Mutter kehrte ins Leben zurück. Nur war das nicht ihre Mutter. Das war bloß noch eine Lüge. Ihre Mutter war eine berühmte Tänzerin. Sie hatte Max mit ihrem Tanz verführt. Diese aufgequollene Frau konnte also nicht ihre Mutter sein. »Kaschmira«, sagte die Frau, machte auf dem Absatz kehrt und befreite sie von ihrer verhassten, ungewollten, weltverändernden Gegenwart. »Kaschmira Noman, so heißt du.« Ihr war, als hätte sich das Gewicht ihres Körpers plötzlich verdoppelt, als wäre sie plötzlich die Frau auf dem Foto geworden. Die Schwerkraft zerrte an ihr, und sie fiel rücklings auf das Bett, rang keuchend nach Luft. Sie hörte den Bettrahmen ächzen, sah im Spiegel, wie die Matratze nachgab, durchhing. »Kaschmira«. Das Gewicht dieses einen Wortes war zu groß für sie. »Kaschmira«. Von der anderen Seite des Globus rief ihre Mutter sie zu sich. Ihre Mutter, die nicht gestorben war. »Kaschmira«, rief die Mutter, »komm nach Hause.« »Ich komme«, rief sie zurück. »Ich komme, so schnell ich kann.« Im Gefängnis St. Quentin starb ein 39-jähriger Mann namens Robert Alton Harris in der Gaskammer. In Gase gewickelte Cyanidkugeln wurden in einen kleinen Behälter mit Schwefelsäure gelegt, woraufhin Harris zu zucken und zu keuchen begann. Nach etwa 4 Minuten wurde er still, sein Gesicht lief blau an. 3 Minuten später hustete er, sein Körper verkrampfte sich. 11 Minuten nach Beginn der Exekution erklärte Wärter Daniel Vasquez, dass der Gefangene tot sei, und las Harris letzte Worte vor. Ob Könige oder Straßenfeger, jeder tanzt mit dem Sensenträger. Ein Zitat aus dem Film Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit mit Keanu Reeves. Alles war ein Spiegelbild von allem anderen. Exekutionen, Polizeigewalt, Explosionen, Straßenkämpfe. In Los Angeles sah es fast schon aus wie in Straßburg zu Kriegszeiten, wie in Kaschmir. 8 Tage nach Harris Exekution, als Kaschmirer Noman alias India Ophüls vom Flughafen Lax in Richtung Osten abhob, verkündete die Jury ihr Urteil über 4 Beamte, denen vorgeworfen wurde, im Polizeirevier San Fernando Valley Foothill einen gewissen Rodney King geschlagen zu haben. So hart geschlagen zu haben, dass das Amateurvideo dieses Vorfalls für viele Menschen wie eine Aufnahme vom Tiananmen Square oder aus Soweto aussah. Als die King-Jury die Polizisten für unschuldig erklärte, explodierte die Stadt. Gab ihr Urteil über dieses Urteil ab, indem sie sich selbst in Brand setzte wie ein Selbstmordattentäter, wie Jan Palach. Unter Indias aufsteigendem Flugzeug wurden Fahrer aus ihren Wagen gezogen und von Männern mit Steinen in der Hand gejagt und verprügelt. Auf den reglosen Körper eines Mannes namens Reginald Denny wurde brutal eingeschlagen. Jemand warf ihm einen großen Schlackestein an den Kopf, führte danach einen begeisterten Kriegstanz auf und reckte die Faust zum Gangzeichen in den Himmel, als verhöhnte er die Nachrichtenhubschrauber und Flugzeugpassagiere dort oben. Vielleicht sogar Gott. Geschäfte wurden geplündert, Autos in Brand gesetzt, überall flackerten Feuer, so auf der Normandy, Florence, Crenshaw, Arlington, Figueroa, Olympic, Jefferson, Pico und Rodeo. Was brannte? Alles. Supermärkte, Autowerkstätten, Waschsalons, koreanische Imbisse, Restaurants und Minimärkte in der ganzen Stadt. L.A. glich in dieser Nacht einem auf offenem Feuer gegrillten Whopper. Die Echsenmenschen krochen aus ihren unterirdischen Bastionen. Der schlafende Drache war erwacht. Und die nach Osten fliegende India brannte ebenfalls. Es gibt keine India, dachte sie. Nur eine Kaschmirer. Nur Kaschmir. In Indien würde sie nicht India sein. Sie würde das Kind ihrer Mutter sein. Als Kaschmirer also. Als eine Kaschmirer mit Jeans und Baseballmütze betrat sie den Presseclub in Delhi und bat mit amerikanischer Unverfrorenheit die alten indischen Dienstboten um Rat und Hilfe und wurde gewarnt, dass es schwierig sein könnte, eine Presseerlaubnis zu erhalten, um mit Dokumentarfilmern hinauf ins Tal fahren zu können. Ja, dass es selbst ohne Filmcrew schwierig sei. Als diese Alten ihr auf Rücken und Hintern klopften und ihr rieten, doch lieber keinen Gedanken daran zu verschwenden, dorthin zu gehen, wo es schlimmer war als je zuvor, wo gemordet wurde wie nie, wo ausländische Rucksacktouristen kopflos an Berghängen gefunden wurden und die Luft vor Wut vibrierte, da explodierte sie selbst vor Wut. »Was glauben Sie denn, woher ich komme?« brüllte sie. »Aus scheiß Disneyland?« Ihre heftige Reaktion sorgte dafür, dass sie ernst genommen wurde. Und einige Stunden später saß sie in einem Liegestuhl auf dem Rasen eines anderen exklusiven Clubs in der Nähe der Lodi Gardens, trank ein Bier mit dem Leiter der Auslandspresse und erzählte ihm ihre Geschichte, nachdem sie sich zuvor vergewissert hatte, dass alles, was sie sagte, vertraulich behandelt wurde. »Mit Journalismus hat das nichts zu tun«, erklärte der Engländer. »Das ist was Persönliches. Vergessen Sie Kamera und Tonband. Sie wollen rein? Wir bringen Sie rein. Allerdings auf Ihr eigenes Risiko.« 3 Tage nach dieser Unterhaltung saß sie in einer Fokker Friendship nach Srinagar mit Papieren, Empfehlungsbriefen, Telefonnummern und einem neuen Namen versehen, dessen Bedeutung sie erst noch lernen musste. Ein Muss, das sie nicht aufregend fand, das sich wie Schmerz anfühlte. Als die Maschine über den Pir Panjal flog, war ihr, als öffnete sich ihr ein magisches Tor. Und schlagartig verstärkte sich der Schmerz, langte nach ihrem Herz und drückte fest zu. Und voller Angst fragte sie sich plötzlich, ob sie nach Kaschmir gekommen war, um wiedergeboren zu werden oder um zu sterben. In einem Rattan-Schaukelstuhl in Srinagar verschied Sardar Harban Singh friedlich in einem Garten voller Frühlingsblumen und Honigbienen. Das geliebte Schottenplaid über den Knien, den geliebten Sohn Juvraj, den Exporteur von Kunsthandwerk, an seiner Seite. Und als er zu atmen aufhörte, hörten die Bienen auf zu summen. Das Wispern des Luftzugs verstummte, und Juvraj begriff, dass die Geschichte der Welt, wie er sie sein Leben lang gekannt hatte, zu Ende ging, und dass das, was folgte, auf die ihm eigene Weise folgen musste. Doch würde es nicht so elegant, nicht so liebenswürdig und zivilisiert sein wie das, was von ihm gegangen war. Weshalb er, als eine Frau, die sich Kashmira nannte, mit einem Empfehlungsschreiben von einem Freund des Vaters, einem berühmten englischen Journalisten, am 9. Tag nach der Einäscherung ins Haus der Trauer trat und nur noch ein Tag bis zur vollständigen Lesung der Guru Granth Sahib, der Hymnensammlung der Sikhs, fehlte, dies für ein Omen des Allmächtigen hielt und sie wie ein Mitglied der Familie aufnahm, ihr Gastfreundschaft anbot und darauf bestand, dass sie blieb, obwohl es eine Zeit der Trauer war. Und er erlaubte ihr, der am 10. Tag stattfindenden Bogzeremonie beizuwohnen, während der sie den Hymnen des Ablebens lauschten, vom Kara Parsat aßen, am Langar teilnahmen und zusahen, wie Juvraj der Turban überreicht wurde, der ihn zum neuen Oberhaupt der Familie machte. Erst als die Verwandten wieder gegangen waren, ohne zu jammern und zu klagen, wie es Brauch bei den Sikhs ist, fand er die Zeit, sie nach dem Grund ihres Besuches zu fragen, obwohl er da die wahre Antwort längst kannte, dass sie nämlich in sein Haus gekommen war, damit er sich in sie verlieben konnte. Kurz und gut, sie war das Abschiedsgeschenk seines sterbenden Vaters. »Sie kommen am Ende unserer Geschichte zu uns«, sagte er. »Wenn mein lieber Vater noch lebte, könnte er Ihnen gewiss alle Fragen beantworten. Doch lautet die Wahrheit vielleicht, wie er zu sagen pflegte, dass es die Tragödie der Menschen ist, die eigenen Erfahrungen nicht verstehen zu können. Sie schlüpfen uns durch die Finger. Wir können sie nicht halten. Und je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger wird es. Vielleicht ist für sie zu viel Zeit vergangen. Und sie werden sich, so leid es mir tut, Ihnen dies zu sagen, damit abfinden müssen, dass es Aspekte ihrer Erfahrung gibt, die sie nie verstehen werden. Mein Vater sagte, die Welt der Natur liefere Erklärungen, um uns für den Sinn zu entschädigen, den wir nicht erfassen können. Kaltes Sonnenlicht, das im Winter auf eine Kiefer fällt, die Musik des Wassers, ein Ruder, das in einen See taucht, der Flug der Vögel, die Erhabenheit der Berge, die Stille der Stille. Uns wird das Leben geschenkt. Doch müssen wir uns damit abfinden, dass es unerreichbar bleibt. Müssen uns an dem erfreuen, was das Auge, die Erinnerung, der Verstand umfassen können. Daran hat er geglaubt. Ich selbst verbringe mein Leben mit Geschäftlichem, mache mir die Hände mit Geld schmutzig. Und erst jetzt, da er fort ist, kann ich im Garten sitzen und ihm zuhören. Erst jetzt, da er traurigerweise von uns gegangen ist und Sie glücklicherweise gekommen sind. Kaschmir im Frühling, knospende Chinarbäume, schwankende Pappeln, Obstbäume in Blüte, überall um sie herum das sie bergende Gebirge. Selbst in düsteren Zeiten war es ein Ort des Lichtes. Wie leicht es anfangs fiel, den Blick von den ausgebrannten Häusern abzuwenden, den Panzern, der Angst im Auge jeder Frau, der andersartigen Angst in den Augen der Männer. Doch langsam verflog der Zauber von Sardar Harban Singhs Garten. Juvrajs Laune verdüsterte sich. »Erzählen Sie«, sagte sie. »Ich will es wissen.« »Es fällt nicht leicht, von solchen Dingen zu reden«, sagte er. »Dies ist das wahre Leben.« »Ich muss es wissen«, sagte sie. Umständlich und anfangs voller Beschönigungen, doch dann mit immer deutlicheren Worten, erzählte er von den zwei Teufeln, die das Tal plagten. »Die Fanatiker töten unsere Herren. Die Armee vergeht sich an unseren Damen.« Er nannte gewisse Städte, Badgam etwa, Bad Malo
oder Chavalgam, in denen die Einwohner von Militanten ermordet worden waren, Schießereien, Lynchjustiz, Messerstechereien, Enthauptungen, Bomben. So sieht ihr Islam aus. Sie wollen, dass wir vergessen, doch wir erinnern uns. Mittlerweile setzte die Armee sexuelle Übergriffe gezielt ein, um die Bevölkerung zu demoralisieren. In Kunan Poshpura waren 23 Frauen von Soldaten mit vorgehaltener Waffe vergewaltigt worden. Systematische Schändung junger Mädchen durch ganze Militäreinheiten wurde zu etwas Alltäglichem. Man brachte die Mädchen zu den Militärlagern, hängte sie nackt an Bäumen auf, schnitt ihnen die Brüste mit Messern ab. »Tut mir leid«, sagte er und entschuldigte sich für die Hässlichkeit der Welt. Seine linke Hand am Steuerrad zitterte. Sie legte ihre rechte darüber. Es war das erste Mal, dass sie sich berührten. Neben der Straße verlief ein Fluss. »Das ist der Muskadon«, sagte er. »Jetzt ist es nicht mehr weit bis Pachigam.« Die Welt verschwand. Es gab nur noch den Fluss, sein Geschwätz wie Donner in ihren Ohren. Ihr war, als müsste sie ertrinken. »Alles in Ordnung«, fragte er. »Ist Ihnen schlecht? Soll ich anhalten, damit Sie sich ein wenig ausruhen können?« Stumm schüttelte sie den Kopf. Die Straße machte eine Kurve. Es war, als hätten sich riesige Kriechtiere, Ameisen oder Würmer aus dem Unterirdischen heraufgewunden, um auf einem Friedhof eine Erdbautenkolonie zu errichten. Noch waren die Ruinen des alten Dorfes zu sehen, die verkohlten Fundamente der Holzhäuser, die verwahrlosten Obstgärten, die zerstörten Straßen. Doch um sie herum und zwischen ihnen wuchsen die Geister neuer Behausungen in die Höhe, behelfsmäßige Bruchbuden aus Ästen, Lehm und Moos. Ohne auch nur das geringste Anzeichen von Sorgfalt oder Überlegung zusammengestoppelt, irdene Iglus, aus deren Dachlöchern blauer Rauch aufstieg. »Das schlampige Werk einer minderen Spezies«, nannte es Juvratsch und klang verärgert. »Oder unserer eigenen, sich zu den wilden, rückentwickelnden Art.« Zerfetzte Lumpen hingen vor den Türöffnungen und griesgrämige Gesichter starrten stumm und abweisend nach draußen. »Ich fürchte, hier ist was Unschönes passiert«, drückte Juvratsch sich vorsichtig aus. »Das sind nicht die eigentlichen Dorfbewohner. Ich habe Abdullah Nomans Bandpater-Truppe gesehen, und das hier sind nicht seine Schauspieler, das sind neue Leute. Sie wollen nicht reden, weil sie sich Land genommen haben, das ihnen nicht gehört, und sie fürchten, es wieder zu verlieren.« Von misstrauischen Blicken verfolgt, gingen sie zu Muskadon. Niemand kam, um sie zu begrüßen, Fragen zu stellen oder ihnen zu sagen, dass sie verschwinden sollten. Man behandelte sie wie Gespenster, wie Wesen, die es nicht gab, die sich in Luft auflösten, wenn man sie ignorierte. Am Ufer lagen glatte Felsen, und sie setzten sich in mehreren Schritten Abstand nieder und schauten wortlos ins rauschende Wasser. Kaschmira konnte spüren, wie sich die Finger seiner Sehnsucht nach ihr ausstreckten, und erneut merkte sie, dass sie ihn ebenfalls begehrte. Sie malte sich aus, wie sich seine Hände auf ihr anfühlen würden, schloss die Augen und spürte seine Lippen an ihrer Halsbeuge, spürte seine Zunge. Doch als sie die Augen wieder aufschlug, saß er immer noch mehrere Schritte entfernt auf seinem Fels und schaute hilflos vor Liebe zu ihr herüber. Sie stand am Grab ihrer Mutter, und etwas fuhr in sie hinein. Wie ein Teppich überzogen Frühlingsblumen das Grab, ein schlichtes Grab auf einem schlichten Friedhof am Ende des Dorfes, nahe der Stelle, wo der Wald die verschwundene Moschee des Eisernen Mullahs zurückerobert hatte. Sie kniete am Grab ihrer Mutter und spürte, wie dieses Etwas in sie einfuhr, rasch entschlossen, als hätte es in der Erde auf sie gewartet, hätte gewusst, dass sie kommt. Dieses Etwas besaß keinen Namen, aber eine Kraft, und es machte sie zu allem fähig. Sie dachte an die vielen Male, die ihre Mutter getötet worden oder gestorben war. Sie kannte inzwischen die ganze Geschichte, eine Geschichte erzählt von einer alten, in schwarzes Tuch gehüllten Frau über eine jüngere, in weißes Tuch gehüllte Frau, die in der Erde lag.
Ihre Mutter hatte hinter sich gelassen, was sie kannte, und sich auf die Suche nach einer Zukunft gemacht. Sie hatte geglaubt, es wäre ein Anfang. Dabei war es ein Ende, der erste kleine Tod, dem größere Tode folgten. Dass ihre Zukunft scheiterte, sie ihr Kind abgeben und in Schande heimkehren musste, auch das waren Tode gewesen. Sie sah ihre Mutter im Schneesturm stehen, während die Menschen, unter denen sie aufgewachsen war, taten, als sei sie ein Gespenst. Auch sie hatten sie umgebracht. Sie waren sogar zu den entsprechenden Behörden gegangen und hatten sie mit Unterschrift und Siegel getötet. Und unterdessen hatte die Frau, deren Namen sie nicht aussprechen wollte, ihre Mutter mit einer Lüge getötet, hatte sie getötet, obwohl sie noch lebte. Und ihr Vater hatte die Lüge mitgetragen, also war auch er ihr Mörder. In der Hütte auf dem Berg folgte dann eine lange Phase des lebenden Todes, während der Tod sie belauerte, seine Zeit abwartete. Und dann kam der Tod in Gestalt eines Narren. Die Hütte im Wald war verfallen, das Dach eingesackt. Und ehe Juvraj sie eintreten ließ, hieb er mit einem Stock an die zugewucherte Tür, um Schlangen zu vertreiben. Einem rostigen Topf auf lang erkaltetem Feuer haftete irgendwie noch Essensgeruch an. »Wo hat er es getan?« fragte sie die Burka-tragende Frau, die kein Wort herausbekam, die ihr zum Beispiel den Zustand der verstümmelten, halb aufgefressenen Leiche nicht beschreiben konnte. Stumm hob Hasina Yambarsal die Hand. »Draußen«, sagte sie, »da habe ich sie gefunden.« Das Gras wuchs dichter und dunkler dort, wo Boni gelegen hatte. Ihre Tochter stellte sich vor, wie es sich von ihrem Blut nährte. Sie sah das Messer herabstoßen, spürte, wie der Körper schwer auf dem Boden aufschlug, und plötzlich zerrte die Schwerkraft an ihr, ihr eigenes Gewicht zog sie hinab, ihr wurde schwindlig, und für einen Augenblick wurde sie ohnmächtig, brach an eben der Stelle zusammen, an der ihre Mutter gestorben war. Als sie wieder zu sich kam, lag sie in Hasinas Schoß, und Juvraj lief hilflos auf und ab, fuchtelte mit den Armen, ein wahrer Mann. Das Licht schwand, und die Menschen, mit denen sie zusammen war, stützten sie und brachten sie vom Berg herab. Sie konnte nicht reden. Sie konnte der Burka-tragenden Frau nicht danken und drehte sich auch nicht noch einmal nach ihr um, als der Wagen sie fortbrachte. Auf dem Rückweg in die Stadt senkte sich die bedrohliche Nacht herab. Männer mit Gewehren und Taschenlampen winkten ihnen, an einem Kontrollpunkt anzuhalten. Männer in Uniformen und ohne Uniformen, wollene Tücher um den Kopf, am Kinn zusammengeknotet. Es ließ sich unmöglich sagen, ob sie zu den Sicherheitstruppen oder den Militanten gehörten und welche der Gruppen gefährlicher war. Sie mussten anhalten. Hindernisse standen auf der Straße, Metallzäune, Holzblöcke. Man leuchtete ihnen ins Gesicht, und ihr Gefährte redete schnell und bestimmt. Trotz des Schocks regte sich dann aber dieses Etwas in ihr, starrte die Männer da draußen an, und was sie sahen, ließ sie zurückweichen, die Hindernisse aus dem Weg räumen, und dem Toyota Qualis wurde die Weiterfahrt erlaubt. Nichts konnte sie jetzt aufhalten. Sie hatte keinen Grund mehr, noch länger hier zu bleiben. Der Nutzen dieses Ortes hatte sich erschöpft. Der Mann, der den Wagen fuhr, wollte ihr etwas sagen. Er wollte sein Mitgefühl ausdrücken oder ihr seine Liebe gestehen, sein Mitleid und seine Liebe. Sie war außerstande, auf ihn zu achten. Sie hatte einen Kampf zu kämpfen. Ihr Kriegsgebiet aber lag auf der anderen Seite der Welt. Am Flughafen endlich fand er Mut und sagte ihr, dass er sie liebe. Sie biss die Zähne zusammen. »Was sollte sie mit seinem Geständnis anfangen?«, fragte sie ihn. Es war zu schwer, nahm zu viel Platz ein, war Gepäck, das sie auf ihrem Flug nicht mitnehmen konnte. Sie schüttelte den Kopf. Auch diesen Mann würde sie vergessen können. Liebe war bloße Täuschung, eine Schlinge. Fest stand nun mal, dass sich ihr Leben anderswo abspielte, und dorthin wollte sie zurück. »Kümmern Sie sich um Ihren schönen Garten«,
sagte sie dem Händler in Sachen Kunsthandwerk, strich ihm mit unbestimmter, geistesabwesender Geste über die Wange und flog 10.000 Meilen weit fort von den ungewissen Gefahren seiner nutzlosen Liebe. 3 Tage nach ihrer Rückkehr wurde der Hauptverdächtige im Mordfall Maximilian Ophüls in der Nähe des Runyon Canyons bei Los Angeles gefasst. Er hatte im hochgelegenen Terrain des Naturschutzgebietes wie ein Tier gehaust und litt unter den Folgen von Hunger, Durst und einem längeren Aufenthalt im Freien. Sachdienliche Hinweise haben zu seiner Festnahme geführt. Ein erbärmlicher Dreckskerl, ziemlich kleinlaut, schien froh aufgeben zu können, sagte Lieutenant Tony Geneva ins Dickicht der vorgestreckten Mikrofone. Der Mann in Untersuchungshaft wurde eindeutig als Noman Cher Noman identifiziert, bekanntes Mitglied mehrerer terroristischer Vereinigungen, auch unter dem Namen Shalima Danar bekannt. Kaum hatte sie die Nachricht vernommen, spürte Kashmira Ophüls, wie sie gegen ein seltsames Gefühl der Enttäuschung ankämpfte. Etwas, das in sie gefahren war, hatte ihn selbst aufspüren wollen. Sie konnte seine Stimme, seine beunruhigende Stimme nicht mehr in ihrem Kopf hören. Vielleicht war sie zu schwach. Doch Kashmir steckte ihr noch im Blut, und die Verhaftung von Shalima dem Narren in Amerika, sein Verschwinden im fremdartig klingenden Tonfall der amerikanischen Sprache, weckte in ihr eine Unruhe, der sie anfangs den Kulturschock nicht anmerkte. Für sie war es keine amerikanische Geschichte mehr. Es war eine Geschichte Kaschmirs. Es war ihre Geschichte. »Ich werde dir von meinem Vater erzählen«, schrieb sie. »Du sollst mehr über den Mann erfahren, den du getötet hast, mit dem du eine so vertraute Bindung eingegangen bist, dass du zu seinem Todesbringer wurdest. Er hatte nicht mehr lang zu leben. Aber du konntest nicht warten, hattest es eilig, sein Blut zu sehen. Es war ein großartiges Leben, das du genommen hast. Und du sollst erfahren, wie großartig es war. Ich werde dich lehren, was er mich über das Haus der Macht gelehrt hat. Und wie er war, als ich noch ein kleines Mädchen war. Wie er meinen Nacken mit seinen Lippen liebkoste und Vogellaute gemacht hat. Ich werde dir erzählen, wie närrisch er sich für die Echsenmenschen begeisterte, die, wie er meinte, einst unterhalb von L.A. lebten. Ich werde dich auf einen Flug über Frankreich mitnehmen, hinein in die Résistance. Das wird dich interessieren, glaube ich. Sicher denkst du, du hättest deine Gewalttaten im Namen irgendeiner Befreiung verübt. Daher wird es dich freuen zu erfahren, dass er ebenfalls ein Kämpfer war. Ich will, dass du die Lieder kennst, die er sang. Je te plumerai le cou. Dass du weißt, was er am liebsten aß, Köstlichkeiten aus elsässischen Jugendtagen, mit Riesling abgelöschtes Sauerkraut, die Lammschulter in Honigsoße. Und ich will, dass du weißt, wie er das Leben seiner Tochter gerettet hat und dass seine Tochter ihn liebte. Ich werde dir schreiben und schreiben und schreiben. Und meine Briefe werden dein Gewissen sein. Sie werden dich quälen und dein Leben zur Hölle machen, bis dir dieses Leben, sollte es denn mit rechten Dingen zugehen, genommen wird. Selbst wenn du sie nicht liest, selbst wenn sie dir nie ausgehändigt werden, selbst wenn du die Umschläge in Fetzen reißt, sind sie doch Speere, die dein Herz durchbohren. Meine Briefe sind Flüche, die deine Seele verkümmern lassen. Meine Briefe sind Drohungen, die dir Angst einjagen. Und ich werde nicht aufhören, sie zu schreiben, bis du tot bist. Und vielleicht werde ich sie nach deinem Tod noch an deinen brennenden Geist schreiben, damit sie dich stärker quälen als das Inferno. Du wirst Kashmir nie wiedersehen, aber Kashmira ist hier. Und nun wirst du in mir hausen. Schreibend werde ich eine Welt um dich errichten, und sie wird ein Gefängnis schlimmer als dein jetziges Gefängnis sein. Eine Zelle, die dich enger einschließt als du dich selbst. Die Not, die ich dir schicke, wird dir die Nöte deiner Gefangenschaft wie Freuden erscheinen lassen. Meine Briefe sind vergiftete Pfeile. Ich bin deine dunkelhäutige Scheherazade, schrieb sie. Ich werde dir schreiben, ich werde keinen Tag und keine Nacht auslassen. Nicht um mein Leben zu retten,
sondern um dir deines zu nehmen, um die Giftschlange meiner Worte um dich zu winden, bis ihre Fänge sich in deinen Hals graben. Vielleicht bin ich auch Prinz Schahriar und du meine hilflose, jungfräuliche Braut. Ich werde dir schreiben, und meine Stimme wird dich bis in deine Träume verfolgen. Jeden Abend erzähle ich dir eine andere Geschichte von deinem Tod. Kannst du mich hören? Höre meine Stimme. Jeden Tag schreibe ich dir. Jede Nacht, wie viele Nächte es auch braucht, flüstere ich dir ins Ohr, bis die Geschichte zu Ende ist. Du kannst nicht mehr in meinen Kopf. Stattdessen bin ich in deinem.
Schalimar, der Narr von Salman Rushdie. Teil 6. Gekürzte Lesung in 7 Folgen mit Gerd Heidenreich. Regie Cornelia Zetsche. Produktion Bayerischer Rundfunk 2006. Redaktion Kirsten Böttcher und Judith Heidkamp. Der von Bernhard Robben ins Deutsche übertragene Roman ist im Rowohlt Verlag erschienen.